Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu dieser Predigtstunde. Ich werde euch heute etwas über Jesu Gleichnisse erzählen. Und ich habe den Titel, ich bin nicht unbedingt der Held, was Titel angeht, aber ich habe es mal genannt, Fallgrube und Goldgrube zugleich. Ja. 2004 war ich am Jugendkongress in Polen dabei, in Wrocław. Hieß es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach oder davor waren wir als DSV-Jugend mit ein paar deutschen Jugendverbänden an einem See und haben da noch ein bisschen die Natur von Polen auch genossen. Ich kann mich erinnern, dass wir im geistlichen Bereich, in den Morgenandachten, haben wir uns mit Gleichnissen auseinandergesetzt. Und ich habe nur noch diese Erinnerung, dass wir mit diesen Bibeltexten da saßen und uns überlegt haben, welche Elemente aus diesem Gleichnis könnten was bedeuten? Wem geht es ähnlich, dass wenn ihr ein Gleichnis lest, und ich frage nach Händen, wenn ihr ein Gleichnis von Jesus lest, fängt dann nicht sofort an, euer Hirn zu überlegen, okay, was könnte das Element bedeuten? Für was steht dieses Element? Für was steht dieses Element? Wem geht es so bei den Gleichnissen? Okay, ich habe das immer wieder auch in den Sabbatschullektionen erlebt, dass das immer die Herausforderung ist bei den Gleichnissen von Jesus. Und ich habe deshalb zwei Ziele heute. Ein Ziel, das erste Ziel, ist, wo wahrscheinlich die Seite von mir als Lehrer im Moment durchkommt. Ich möchte euch nämlich helfen, Gleichnisse in Zukunft etwas kontrollierter auszulegen. Ja, da werde ich euch wirklich ein paar Tipps praktisch mitgeben und das wird vielleicht etwas theoretisch. Oh, es blitzt hier hinten. Ganz angenehm, aber so bleibt ihr wach. Und der zweite Teil ist durchaus sehr praktisch und wir denken da über zwei ganz wichtige Fragen nach. Und ihr werdet diese auch ihr werdet diese Fragen auch sehen, weil ich habe sie rot unterstrichen auf der PowerPoint, damit ihr diese Fragen ja mitkriegt. Jetzt habe ich nochmal ausgesteckt. Jetzt ist es besser. Gut, also. Wir steigen gleich in das Gleichnis ein, an dem ich das Fallbeispiel von heute bespreche. Und zwar könnt ihr Lukas 10 aufschlagen und da ab Vers 30 bis 35. Lukas 10, 30 bis 35. Und da steht Folgendes, Lukas 10, ab Vers 30. Jesus aber erwiderte und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an den entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband die Wunden mit Goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, da zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ein bekanntes Gleichnis. Und ich werde jetzt anhand von 4 Beispielen aus der Kirchengeschichte zeigen, wie dieses Gleichnis verstanden wurde. Ja? Und wir steigen gleich ein bei einem ganz frühen Kirchenvater von Alexandria, der Clemens, im 2. Jahrhundert, also kurz nach ein Jahrhundert, nachdem Jesus gestorben ist. Ja? Oder auch dieses Gleichnis erzählt hat. Und dieser Clemens sagt, dass der Samariter Christus ist, dass der Räuber die Mächte der Finsternis sind, dass die Wunden, die Ängste, die Lüste, den Zorn, der Schmerz, die Versuchung und das Vergnügen bedeuten. Dass der Wein das Blut von Davids Wein ist. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber Clemens wusste es. Dass das Öl das Mitleid des Vaters ist. Und dass der Verband Liebe, Glauben und Hoffnung bedeutet. Kommt zu Origenes, ein Jahrhundert später. Der Mann ist Adam. Jerusalem ist das Paradies, Jericho die Welt. Der Räuber, feindselige Einflüsse und Feinde des Menschen, die Wunden, der Ungehorsam, der Sünde, der Priester, das Gesetz, der Levit, die Propheten. Der Samariter ist Christus, der Esel oder das Tier ist natürlich der Leib Christi. Und die Herberge, die Kirche, zwei Denare, Wissen über Gott, Vater und Sohn. Wird der Herberge, sind Engel, die die Verantwortung für die Kirche haben. Und die Rückkehr des Samariters, die Wiederkunft. Wir gehen nochmal ein Jahrhundert weiter in der Auslegungsgeschichte und kommen zu Augustinus. Mann ist Adam, Jerusalem das himmlische Jerusalem. Jericho ist der Mond, was unsere Mortalität bedeutet, also unsere Sterblichkeit. Räuber, Satan und seine Engel. Das Ausziehen ist das Wegnehmen der Unsterblichkeit. Das Schlagen, die Überzeugung zur sündigen Tat und hat Halbtote liegen lassen, ist, Entschuldigung, ich habe das nicht korrigiert, durch die Sünde war er geistlich tot, aber durch das Wissen von Gott halb lebend. Priester das Gesetz, Levit die Propheten, Samariter Christus, das Verbinden der Wunde ist das Hemmen der Sünde. Öl ist Trost der guten Hoffnung, Wein Ermutigung zu geistlichen Taten, der Esel ist der Leib Christi, die Herberge die Kirche, die zwei Denare, zwei Gesetze der Liebe. Wird der Herberge hier, bitteschön, der Paulus, und Rückkehr des Samariters, die Auferstehung Christi, nicht die Wiederkunft dieses Mal. Kommen wir zu Luther, ein Jahrtausend später. Mann, Adam und die ganze Menschheit. Räuber, Satan und seine Engel, Priester sind die Patriarchen, also Noah, Abraham und so weiter. Der Levit sind die Priester im Alten Testament, der Samariter ist Christus. Das Verbinden der Wunde ist das Hemmen der Sünde. Öl und Wein, das ganze Evangelium, Öl die Gnade, Wein das Kreuz. Der Esel ist Christus, die Herberge ist die Kirche, zwei Denare sind die zwei Gesetze der Liebe und der Wirt der Herberge, das Verkündigen des Wortes Gottes. Was ist das Problem? Was ist das Problem bei diesen vier Beispielen? Ich weiß, es war etwas schnell, aber es war auch nicht ganz so wichtig. Aber das Problem habt ihr mitgekriegt, ja?
Für mich ist bei einem Gleichnis die Hauptaussage wichtig. Und das geht für mich zu fest ins Detail, weil das Gleichnis will einen großen Punkt herausbringen.
Du gehst schon zur Lösung. Was ist das Problem? Aber es stimmt, was du sagst. Was ist das Problem? Ja? Okay, ich bin nicht in der Geschichte, okay, möglich, ja. Stimmen die Leute überein? Sie stimmen nicht überein. Vier Leute, vier Aussagen und ich kann hier auch noch die Auslegung nach Dominik hinzufügen, ich kann die Auslegung nach Roland hinzufügen, wer auch immer, nach Adrian. Wir können dann einfach hineinlesen in den Text, was wir wollen, wenn wir mit dieser Methodik vorgehen. Ist das Ziel? Dass wenn wir alle Bibel lesen, dass wir jeder eine eigene Auslegung hat? Oder sollte die Bibel nicht auch in gewissen Dingen eine Lösung bieten? Die Wahrheit? Ich glaube, es ist beim Bibellesen vielleicht auch unserer menschlichen Fehlerhaftigkeit verschuldet, dass wir eigentlich einer gewissen Methode folgen müssen. Wenn wir die Bibel ohne Methode lesen, dann kommt irgendetwas dabei raus. Und besonders bei den Gleichnissen erleben wir das immer wieder, dass die Gefahr besteht, dass wir in den Text hineinlesen und damit uns eigentlich über den Text stellen, statt dass wir vom Text her eben den Hauptpunkt herausnehmen, dass wir den Text auslegen und der Text uns lehrt und wir uns damit selbst unter den Text stellen. Ganz kurz, etwas zu den verschiedenen Gleichnissen. Parabolä ist das Wort, was gebraucht wird für Gleichnis. Und wir brauchen das auch heute noch im Deutschen. Die Parabel ist eine Literaturgattung, wo eine Vergleichsgeschichte stattfindet. Das heißt, beim Gleichnis geht es um einen Vergleich. Und wir haben ganz verschiedene Gleichnistypen in der Bibel. Wir haben zum einen den Spruch, der ist ganz kurz, ein kleiner, prägnanter Satz. Arzt, heile dich selbst. Das ist ein Gleichnis. Wir haben aber auch einen Vergleich. Das ist meistens diese kleine Gleichnisse. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Hier wird der Tag des Herrn verglichen mit dem, dass ein Dieb in der Nacht kommt. Ein ganz klarer, offensichtlicher, kurzer Vergleich. Es kann aber auch sein, dass dieser Vergleich etwas erweitert wird in der Bibel. Hier ein Beispiel. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Und ihr merkt, aus diesem Vergleich wird jetzt schon ein kleines Bild. Es sind mehrere Handlungen, die mit diesem Vergleich zusammenhängen. Dann geht es noch so weit, dass es ganze Geschichten gibt in der Bibel, wo ein Vergleich die Grundlage ist. Der verlorene Sohn, die 10 Jungfrauen. Wir haben Beispielsgeschichten, wo am Schluss steht, tue genauso. Manche lachen, was ist los? Also, und dann habe ich Ihnen einen Fehler drin, egal. Ah ja, hier, ich sehe es. Tut mir leid, 10 Jungfrauen. Ja. Beispielsgeschichte, tue genauso. Und dann der reiche Tor. Ja. Das wäre so eine Beispielsgeschichte, wo wir am Schluss vom Gleichnis aufgerufen sind, dass wir es genauso tun. Und dann gibt es die Allegorie. Und die Allegorie, das ist jetzt nicht ein Vergleich, sondern da sind eben viele Vergleiche drin. Und bei den Allegorien, da ist es durchaus so, wie bei, zum Beispiel beim Unkraut unter dem Weizen, dass man durchaus die einzelnen Elemente auch übertragen darf auf unser Leben. Aber wenn wir jetzt diese Methodik, die wir bei der Allegorie haben, auf alle Gleichnisse übertragen, dann geschieht genau das, was wir vorher beim barmherzigen Samariter gesehen haben. Und bei der Allegorie ist das erlaubt und das sind wenige Gleichnisse. Und bei den anderen ist es so, dass wir diesen einen Vergleich haben und dass das eben der Punkt ist, der für uns auch zu übertragen ist. Ich schlage euch etwas, 3 kleine Schritte vor, wenn ihr in Zukunft an Gleichnisse herantretet, ja, wie ihr dann vorgehen könnt. Was für ein Gleichnis ist es? Fragt euch das. Und glaubt mir, Wikipedia ist mittlerweile so voll von Ideen und Inhalt, dass es auch schon reicht, mal einzutippen und dann werdet ihr schnell herausfinden, ob das eine Allegorie ist oder nicht. Ja. Also herauszufinden, ob es ein Spruch, ein Vergleich, eine Geschichte und welche Art von Geschichte ist, das lässt sich heute relativ schnell herausfinden. Aber das ist wichtig, weil nur die Allegorie dürfen wir so übertragen, wie wir das oft machen bei Gleichnissen. Die anderen Dinge geht es darum, diesen einen Vergleich herauszusuchen. Dann ein weiterer Tipp, den ich auch schon oft gegeben habe. Schaut mal, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Ja? Weil der Zusammenhang hilft oft, diesen einen Punkt, das Anliegen auch herauszufinden. Warum wird dieses Gleichnis erzählt? Und dann gibt es eine ähnliche Geschichte, weil Jesus hat manchmal Geschichten genommen aus seinem Umfeld, die bekannt waren, und manchmal hat er sie ganz leicht verändert, um zu provozieren. Ja, ein Beispiel dafür ist der reiche Lazarus, der Reiche und der Lazarus. Ja. Das ist eine Geschichte, die war damals bekannt. Und Jesus verändert sie etwas. Ja. Gibt es also eine ähnliche Geschichte, und auch da hilft eine kurze Internetforschung, um das herauszufinden. Wie hat Jesus diese Geschichte geändert? Wenn ihr diese 3 Punkte anwendet bei Gleichnissen, seid ihr schon einiges kontrollierter unterwegs wie andere in der Gemeinde. Ja, weil oft fallen wir in diese Falle, dass wir alle Gleichnisse allegorisch auslegen wollen. Kommen wir zurück, lass mich hier noch einschieben. Auch das Buch von Ellen White, Bilder aus dem Reiche Gottes, wo sie die Gleichnisse behandelt, ist natürlich immer für uns auch eine wichtige Quelle. Ja. Kommen wir zurück zum barmherzigen Samariter und denken noch etwas jetzt nach dieser Theoriestunde über den Text dieses Gleichnisses nach. In Lukas 10, Vers 25, jetzt gehen wir in den Kontext. Wir schauen davor und danach, was da steht, in den textlichen Zusammenhang. In Lukas 10, Vers 25, da lesen wir von einem Gesetzeslehrer, der aufstand, um Jesus zu versuchen, indem er ihm eigentlich eine sehr wichtige Frage stellte. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ist das nicht die Frage, die auch uns beschäftigt? Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Wie wird Jesus auf diese Versuchung reagieren? Wir lesen in Vers 26, dass Jesus dem Gesetzeslehrer eine Rückfrage stellt. Er sagt: Wie steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er führt den Gesetzeslehrer zurück in den Text, den er kennt. Eigentlich würde ich von diesem Gesetzeslehrer, von dem Wissen, was ich habe über die Zeit von Jesus, würde ich erwarten, dass er ihm jetzt folgende Antwort gibt. Du musst die Speisegesetze halten. Du musst den Sabbat halten, die 10 Gebote. Und du musst die Beschneidung durchführen. Das sind diese Punkte, die zur Zeit von Jesus als die Gesetze gewertet wurden, die die Juden von den anderen, von den Heiden abtrennten. Und zugegeben, die Antwort des Gesetzeslehrers hat mich überrascht, als ich es wieder gelesen habe. Klar, ich habe diese Texte schon x-mal gelesen, aber trotzdem bin ich in Stocken geraten. Ellen White, als ich sie nachher gelesen habe, zu diesem Gleichnis, macht einen ähnlichen Punkt, der meine Überraschung bestätigte. Sie sagt nämlich, in Bilder aus dem Reiche Gottes auf Seite 310 folgendes, dass den Schriftgelehrten der Standpunkt und die Handlungsweise seiner Leute, also der Pharisäer, nicht befriedigte. Er hatte die Schrift studiert, weil er sie wirklich verstehen wollte. Es war ihm ein aufrichtiges Anliegen, als er fragte, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? In seiner Antwort ging der Gesetzeslehrer bezeichnenderweise überhaupt nicht auf die Masse der zeremoniellen und rituellen Gebote ein, da er ihnen keinen großen Wert beilegte. Stattdessen betonte er die beiden wesentlichen Grundsätze, auf denen das Gesetz und die Aussagen der Propheten beruhten. Was war die Antwort des Schriftgelehrten? Er zitiert aus dem Schema Israel, aus diesem Gebet im 5. Buch Mose, was wir studiert haben in einem der letzten Viertel. Und da in Kapitel 6, Vers 5 steht: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die Liebe zu Gott als eine Voraussetzung, um ewiges Leben zu kriegen. Das sagt das Gesetz, laut diesem Gesetzeslehrer. Aber er zitiert nicht nur aus dem 5. Mose, er zitiert auch aus dem 3. Mose und sagt da in Kapitel 19, Vers 8, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich hatte diese Predigt letzte Woche in Thun und hatte danach noch einige Diskussionen. Und ein Prediger, der auch in dieser Gemeinde war, sagte mir: Denkst du, hat Jesus von diesem Gesetzeslehrer gelernt, weil er später auch diese Dinge betont? Oder hatte der Gesetzeslehrer das auch entdeckt, so wie Jesus? Ich weiß die Antwort nicht. Ich habe sie noch mit einem anderen Neutestament-Experten diskutiert. Und er hat gesagt, es war bei den Rabbinen oder damals bei den Gesetzeslehrern üblich, dass man versuchte, so viele Gesetze wie möglich zusammenfassen in so wenig wie möglich Prinzipien. Und vielleicht war das damals eine Möglichkeit, was dieser Gesetzeslehrer macht. Wir wissen, dass Jesus Christus später diese Meinung von diesem Gesetzeslehrer selber auch vertritt. Er sagt nämlich in Vers 10, Lukas 10, Vers 28, du hast recht geredet. Tu dies und du wirst leben. Dieser kurze Dialog zwischen diesem Gesetzeslehrer und Jesus Christus führt dazu, dass der Versucher zum Versuchten wird. Er konnte ja seine Frage selber beantworten, weil Jesus Christus ihn da hingeleitet hat. Und er wurde nun von Jesus Christus aufgefordert, nach dem zu leben, was er ja schon weiß. Und diese Aussage, tu dies und du wirst leben, zeigt ja auch ein bisschen, dass der Gesetzeslehrer durchaus noch Raum hat zu wachsen. Um jetzt aber seinen Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen und weiterhin seinen Plan der Versuchung weiterzufahren, stellt der Schriftgelehrte eine nächste wichtige Frage. Er fragt Jesus, und wer ist bitteschön mein Nächster? Wenn ich meinen Nächsten lieben muss, wer ist es? Und das ist das Sprungbrett für den barmherzigen Samariter, für die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und wir gehen nicht noch einmal durch die Geschichte durch, aber das ist der Hauptpunkt. Diese Frage von, wer ist mein Nächster? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Es geht also nicht darum, zu definieren, wer der Priester ist in diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, zu definieren, wer der Levit ist. Es geht nicht darum, zu sagen, wer der Besitzer der Herberge oder der Esel ist. Das ist nicht das Ziel von diesem Gleichnis. Dieses Gleichnis lehrt uns darüber, wer unser Nächster ist und wie wir unseren Nächsten lieben können. Wenn wir nun den Inhalt dieses Gleichnisses überspringen und jetzt ans Ende gehen, in Vers 36 und 37, wo das Gespräch zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer nach dem Gleichnis weitergeht, dann wird klar, wie Jesus die Frage vom Gesetzeslehrer durch die Geschichte im Gleichnis beantwortete. Jesus stellt nämlich jetzt in Vers 36 nochmal eine Frage. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Wer von diesen dreien war der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen war? Und der Gesetzeslehrer, der identifiziert dann den barmherzigen Samariter als der Nächste des Verwundeten. Und die Frage von Jesus, wer nun der Nächste von diesem Verwundeten war, hat eine durchaus interessante Dynamik. Im Gebot, den Nächsten zu lieben, bin ich aufgefordert, dass ich die Liebe gebe jemandem, ein Objekt, eine Person. Ja. Aber in diesem Fall, wenn der Samariter nun der Nächste des Verwundeten ist, muss laut dem Gesetz der Verwundete den Samariter lieben. Oder? Weil das wäre ja sein Nächster. Wenn wir von dieser Art und Weise der Nächstenliebe denken. Ist das eine Herausforderung für einen Juden, einen Samariter zu lieben? Ich habe das schon oft genug hier, glaube ich, ausgeführt, wie die Samariter die Juden abgrundtief hassten. Durchaus auch aus legitimem Grund. Ja? Man wollte nicht nochmal in den Götzendienst hineingezogen werden. Man wollte nicht noch einmal in ein Exil. Man wollte das Gesetz halten. Aber bei diesem Eifer, das Gesetz zu halten, haben sie vergessen, dass die Samariter Menschen waren. Dass die Samariter die Nächsten waren, die sie als Juden zu lieben hatten. Das war eine Herausforderung für den Gesetzeslehrer. Und ich glaube, bei dem, dass Jesus sagt, geh hin und handle ebenso, wir haben es hier mit einer Beispielgeschichte zu tun, war der Gesetzeslehrer herausgefordert, zu überdenken, wer sein Nächster ist. Sein Nächster ist derjenige, der Hilfe braucht, egal welche Nation, egal welches Weltbild, egal welchen sozialen Stand. Und ich glaube, dadurch wird diese Geschichte auch für uns zur Herausforderung, weil wir sind aufgerufen, unseren Nächsten zu lieben, egal wer und wie und was diese Person ist. Das ist unsere christliche Verantwortung, den Nächsten zu lieben. Denn das ist, was Jesus als Voraussetzung bringt für das ewige Leben. Aber ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine interessante Dynamik hier drin. Während die Ursprungsfrage vom Gesetzeslehrer fragt, wer sein Nächster ist, und damit danach fragt, wen er lieben muss, zeigt die Frage, die Jesus nach dem Gleichnis stellt und die Antwort vom Gesetzeslehrer, dass Jesus nicht so sehr darauf aus ist, zu definieren, wen ich als mein Nächster lieben muss, sondern vielmehr, wer ich als Nächsten selber liebe. Ja? Also die Liebe ist nicht so sehr ein Objekt, dass ich lieben muss, sondern die Liebe in der Bibel ist aktiv. Ich liebe. Und wenn ich meinen Nächsten liebe, dann ist es ein Prozess, der bei mir stattfindet und nicht so sehr auf der Person, dem Gegenüber haftet, sondern die Frage ist wirklich, liebe ich meinen Nächsten? Und indem er diese Liebe beim Samariter auszeigt und dann auch sagt, geh hin und tu es ebenso, wird der Samariter zu diesem Beispiel, der egal wer es war, einfach liebte. Und ich glaube, diese subjektive Liebe, diese Liebe, die bei mir verortet ist, für meinen Nächsten, wird nicht nur an diesem Samariter wahnsinnig tief sichtbar, sondern wird bei Jesus Christus als das ultimative Beispiel für Nächstenliebe sichtbar. Ich schlage euch vor, aufzuschlagen mit mir Römer 5. Mit diesem Vers ende ich diese Predigt. Weil da sehen wir noch einmal, wie Jesus Christus, mit welcher Qualität Jesus Christus diese Nächstenliebe geübt hat. In Römer 5, Vers 6 bis 10 steht Folgendes. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum, wenn jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Jesus Christus hatte eine solche Liebe für den Nächsten, für uns, dass er bereit war, für uns sein Leben niederzulegen. In einer Zeit, wo wir mit Jesus noch nicht versöhnt waren. Wo die Sünde nach wie vor eine Feindschaft setzte zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und das ist die ultimative Nächstenliebe. Und ich sehe in diesem Gleichnis vom Samariter diese Herausforderung, dass wir diese Nächstenliebe in uns drin für den Nächsten erleben werden. Das ist das Ziel. Dieses Gleichnis lehrt uns, wie wichtig diese Liebe ist, die bei uns verortet ist für den Nächsten. Egal welche Nationalität, egal welches Geschlecht, egal welchen sozialen Stand, welches Weltbild, welche Nationalität. Das ist ganz wichtig. Wir sind als Christen aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben. Und das findet bei uns statt, nicht bei unserem Nächsten. Der Nächste hat keinen Einfluss, ob wir ihn lieben oder nicht. Und ich ermutige euch und ich ermahne euch und auch mich selbst, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Amen.